Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Josef, rate mal, was die Romane A Clockwork Orange, All Boys Aren't Blue und Wicked miteinander gemeinsam haben.
Boah, das ist auf jeden Fall nicht derselbe Autor oder dieselbe Autorin. Also in meinem Kopf ist jetzt erstmal, dass da alle böse Gestalten drin vorkommen, aber das war's dann auch schon. Sag du mal was.
Pass auf, die Gemeinsamkeit und das, was die Bücher verbindet, das ist eigentlich was, eine ganz schön schauerliche Tatsache. Denn sie alle wurden 2026 in verschiedenen Teilen der USA aus Bibliotheken und Schulen entfernt. Der Pen America macht auf seiner Seite zu den Banned Books aufmerksam darauf. Und ich habe den Link auch mal in die Folgenbeschreibung gepackt. Das sind wirklich lange Listen von vor allem so Coming-of-Age-Geschichten und Dystopien, die gesellschaftliche Zustände kritisch hinterfragen und die eben jetzt weniger frei verfügbar sind. Das betrifft vor allem eben auch queere und nicht weiße Literatur. Und das wirkt natürlich in zwei Richtungen. Einmal wird die Identifikation und Identität abseits einer heteronormativen, patriarchalen Gesellschaft erschwert und unsichtbar gemacht. Und die AutorInnen, die diese Bücher geschrieben haben, verlieren ja ebenfalls an Sichtbarkeit und unter Umständen eben dann auch finanzielle Einnahmen. Und ich dachte, wir packen diese Liste einfach mal mit herein. Das gibt's jährlich, das wird immer beobachtet. Und ich glaube, es kann nicht schaden, sich das mal bewusst zu machen, wie diese Texte, die vor allem erstens absolut teilweise kanonisch geworden sind, aber auch eben teilweise einfache Jugend- und Fantasy-Bücher sind, wo man jetzt gar nicht so schnell drauf kommen würde, ne, von unserer Perspektive aus, dass die irgendwie gefährlich sind, in Anführungszeichen. Sind sie ja auch nicht, sie werden ja nur dazu gemacht. Und Wicked, die auch so riesige Erfolgsgeschichten haben, ne, dieses Musical, ich glaube, es war ein Musical, Verfilmung gab es ja auch. Also das sind schon Sachen, die manchmal ein bisschen weiter weg sind und aber für andere Orte krass Realität.
Ja, und da sind auch, es gibt auch noch neben denen sozusagen, gibt es auch viele, gerade auch afroamerikanische Autorinnen und Autoren, die über Sklaverei zum Beispiel schreiben. Ja. Das wird auch an vielen Schulen oder an vielen Bereichen in den USA ja verbannt. Also das ist ja wirklich ein Dauerthema in den letzten Jahren und gehört ja an diesen Kulturkampf, den die rechte MAGA-Bewegung da immer wieder betreibt. Gut, dass du es mal mitgebracht hast. Ich habe auch schon gedacht, wir werden da wahrscheinlich öfters nochmal drauf kommen, weil das, wie du gesagt hast, das trifft immer wieder neu und das betrifft, ja, es ist einfach so ein grundlegendes Thema darüber, aber auch nochmal, was Literatur halt immer noch für ein Bedrohungspotenzial in den Köpfen der Gegner sozusagen auslöst.
Im Vulkan.
Lynn, ich habe dir eine Meldung mitgebracht und lese dir erstmal vor. Die in Berlin lebende und arbeitende Autorin Samantha Schweblin hat in Spanien den erstmals vergebenen AENA-Literaturpreis gewonnen. Die 48 Jahre alte Argentinierin erhielt die Auszeichnung für ihren auch auf Deutsch erschienenen Erzählungsband Das gute Übel, erschienen bei Surkamp. Hast du die Meldung mitgekriegt?
Nein.
Okay, pass auf. Die hat aber für Wirbel gesorgt und du wirst vielleicht auch gleich zumindest verstehen, warum. Und zwar ist der Preis, wie gesagt, in Spanien verliehen worden und der Preis wird, wie schon gesagt, von AENA verliehen und da fängt der Wirbel schon an, denn das ist eine Flughafenbetreibergesellschaft und an der ist der Staat zu 51% beteiligt, hat Anteile. Das heißt, der Vorwurf ging so ein bisschen so, dass das eigentlich verdeckte Staatsfinanzierung von Literatur ist und wenn das so ist, dann müsste es doch ein bisschen fairer sein, so weißt du, so, das war so ein Vorwurf, so das ist das eine. Das wird dadurch brisant, weil sonst würde man vielleicht sagen, ja gut, ist doch gut, wenn die Firma einen Preis gibt und der Staat unterstützt ein bisschen. Das wird dadurch brisant oder interessant, weil der Preis ist mit 1 Million Euro dotiert und das ist natürlich schon sehr, sehr viel für einen einzelnen Literaturpreis. Und entsprechend gab es in Spanien eben eine Debatte darüber.
Warte mal, 1 Million Euro?
1 Million Euro, ja.
Ich war gerade kurz abgelenkt, weil hinter mir der Müll weggebracht wird.
Ja, hier ist Baustelle, alles. Aber
1 Million?
1 Million, ja. Genau, gibt es für diesen Preis und der Staat ist zu 51% eben an dieser Firma beteiligt, weswegen es halt diesen Aufruhr gibt, dass gesagt wird, das ist ja eigentlich dann quasi fast eine Staatsfinanzierung. Genau, das zur Aufregung und dann hat die Chefin der Firma gesagt, naja, wenn Ronaldo 200 Millionen verdient, dann können doch auch Literaten mal 1 Million verdienen, warum nicht?
Das finde ich ein cooles Argument, aber ich habe das Gefühl, im Kleingedruckten steht, dass man dann da ein Jahr arbeiten muss oder so, wenn man diesen Preis gewinnt.
Es ist nicht so, aber ich habe das Gefühl und da wollte ich mit dir kurz zu besprechen, dass das halt auch so ein Dauerthema ist. Man hat das in Großbritannien sehr viel, wo das System eben auch so ist, dass es auf Privatwirtschaft ankommt bei der Unterstützung von Literatur, wo der Staat viel, viel weniger als in Deutschland Literatur fördert und unterstützt. Und dann ist es immer so dieses Hin und Her und es gab bei vielen Preisen in den letzten Jahren große Debatten, Autoren, die Preise abgelehnt haben und so weiter. Das Geld wird gebraucht in der Literatur. Es ist jetzt nicht so massig da, dass man sich einfach die große Auswahl leisten kann und sagen kann, diese Firma darf jetzt nicht mehr unterstützen, diese darf nicht mehr unterstützen, die hat irgendwie in ihrem Portfolio was Schwieriges, sei es Klima betreffend, Kriege betreffend und so weiter. Und auf der anderen Seite ist man sozusagen, aber ist ja diese Literaturwelt, lebt die ja schon auch von so einem gewissen kritischen Geist und das ist ja auch irgendwie wichtig. Und das stößt immer wieder bei solchen Preisen, die so privat finanziert werden oder so, immer wieder aufeinander. Die Frage, woher kommt das Geld und gleichzeitig der Ruf nach, wir brauchen Geld. Und ich glaube, das wird einfach uns auch jetzt gerade in unserer ja sehr aufgewühlten Zeit, wo sehr viel auch passiert und gesellschaftlich auch los ist, wird uns das einfach die ganze Zeit begleiten und uns werden immer wieder Preise unterkommen, wo eben diese Fragen sich stellen auf unterschiedliche Weise, ne? Und ich finde aber, wovon es dann nicht ablenken sollte, ist, dass es ja trotzdem erstmal gut ist, dass eine Autorin viel Geld kriegt und einfach für ihr Buch ausgezeichnet wird und man sollte dann auch nicht den Blick bei diesem ganzen, weil dann geht so gleich so ein Riesenprimborium um den Preis an sich aus und dann gerät oft die Auszeichnung selber, also die ausgezeichnete Person so ein bisschen ins Abseits und Samantha Schweblin hat in Barcelona den Preis entgegengenommen und hat in ihrer Dankesrede nochmal betont, dass sie sich halt sehr freut, dass sie für einen Kurzgeschichtenband ausgezeichnet wurde, weil das ja so eine Form ist, die sehr wenig Beachtung findet und sie hat dann nochmal darauf verwiesen, dass eben abseits von dem Nobelpreis für Alice Munro in 2013 wie gesagt, Kurzgeschichten einfach nicht so viel Aufmerksamkeit finden und sie hofft, dass das vielleicht so ein Antrieb ist oder ein Anschub auch für Kurzgeschichten, was ich mir tatsächlich auch für Deutschland so ein bisschen wünschen würde. Ich finde es so nervig, dass in Deutschland so dieser Geist ist, so ja, Kurzgeschichten verkaufen sich eh nicht und das wird einem ja schon beim Studium im Institut quasi, wird dir das schon erzählt und ist so allgemeiner Common Sense sozusagen, bewirb dich bloß nicht mit Kurzgeschichten irgendwo, das will keiner lesen, das verkauft sich nicht. Und dann siehst du aber in England oder in Amerika gibt es da so eine totale Tradition dafür. Wenn du da in den Buchladen gehst, dann siehst du die einfach ausliegen, wie halt die anderen Genres auch. Und ich verstehe es einfach nicht, weil ich es auch nicht so ganz glaube. Also ich glaube, irgendwie würde man sich da mehr hinterklemmen, würden sich auch Kurzgeschichtenbände verkaufen, oder?
Natürlich, und außerdem passt es ja auch sehr gut in unsere Zeit, sich in eine kurze Erzählung zu vertiefen. Also man könnte ja auch mal von dieser Seite her für die Kurzgeschichte argumentieren. Übrigens, woher das Geld kommt, ist gerade auch eine ganz zentrale Frage in Frankreich. Pass auf, wir müssen heute nochmal über Boualem Sansal sprechen, der sich ja in seinen Romanen immer wieder mit Algeriens Geschichte beschäftigt hat. Wir haben hier auch mal über die Bedingungen und Umstände seiner Haft und seiner Freilassung in Algerien gesprochen und darüber, was Deutschland damit zu tun hatte. Ich erinnere nochmal, ne, der hatte Positionen eingenommen, die sozusagen nach offiziellen Angaben die territoriale Integrität Algeriens gefährden. Also eigentlich gehören laut ihm manche Teile Algeriens historisch gesehen zu Marokko und das wollte Algerien nicht hören. Er ist dann im März 2025 zu 5 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Gesagt hatte er das Zitat, was ihn sozusagen dahin gebracht hat, in einem Interview mit einem rechtsextremen Magazin. Und jetzt ist der Autor eben schon länger wieder in Freiheit. Er ist nach einem Jahr entlassen worden und macht jetzt wieder Schlagzeilen. Besonders spannend finde ich das auch für uns, denn im September soll er die Schirmherrschaft über das internationale Literaturfestival Berlin übernehmen. Die Leiterin Lavinia Frey hat zu dieser Wahl gesagt, Zitat, mit ihm übernimmt erstmals in der Geschichte des Festivals ein Schriftsteller diese Rolle und Boualem Sansal verbindet literarische Kraft mit einem wachen Blick auf die gegenwärtige Gesellschaft. Mit seiner unverwechselbaren Stimme steht er für das, was dieses Festival ausmacht, herausragende internationale Gegenwartsliteratur und die Freiheit des Wortes in der Stadt der Freiheit. Und Inwieweit Boualem Sansal zu dieser Beschreibung noch gut passt, müssen andere entscheiden, aber wir schauen jetzt mal genauer hin, was eigentlich los ist. Also aufgefallen ist Sansal ja zuletzt mit Aussagen über seinen Verlagswechsel und die stehen in größerem Zusammenhang. Du musst wissen, er ist seit 27 Jahren im gleichen Verlag, Gallimard. Das ist der Verlag, der ihn groß gemacht hat und der sich sehr für seine Freilassung eingesetzt hatte.
Und jetzt, das ist der Verlag in Frankreich, zumindest traditionsgemäß, ja, ist natürlich das der Verlag in Frankreich.
Genau, ne? Da werden wir auch noch dahin kommen, wie über die, also zur Bedeutung dieses Verlags, pass auf. Gewechselt ist Sansal in die Hachette-Gruppe des rechten Milliardärs Vincent Bolloré. Und Bolloré ist ein französischer Medienmogul, dem vorgeworfen wird, seinen Einfluss und seine Medien zu nutzen, um rechte Propaganda zu verbreiten. Also Sansal ist jetzt Teil des Verlags Grasset. Und dieser Verlag Grasset gehört eben zu dieser Gruppe. Es wird dann noch ein bisschen komplizierter, aber es lohnt sich da mal genau hinzuschauen. Er selbst begründet diesen Wechsel damit, dass sein ehemaliger Verlag im Kampf für seine Freilassung zu diplomatisch vorgegangen sei. So ungefähr nach dem Motto, Paris habe sich vor Algerien geduckt und er ließ sich sogar hinreißen zu der Aussage, dass er lieber länger eingesessen hätte, als auf diese Weise begnadigt zu werden, weil das für ihn eben eine Schmach ist, wie auch immer. Sein neues Buch ist jetzt eine Streitschrift und die wollte er eben dort nicht mehr veröffentlichen, weil das eben ein konfrontatives Buch ist und ihm der Verlag zu wenig konfrontativ war. Und außerdem, und das scheint nicht unerheblich, und da wären wir wieder beim Thema Geld, hat Grasset dem Autor 1 Million Euro und eine sehr teure Wohnung bezahlt, die 7.000 Euro monatlich normalerweise Monatsmiete kostet, während sein eigentlicher Verlag dem Autor nur in Anführungszeichen 100.000 Euro bereitgestellt hätte und auch nur eine einfachere Unterkunft. Ich finde es auch ein bisschen absurd, von einer einfacheren Unterkunft zu sprechen, nur weil das Ding nicht 7.000 Euro im Monat kostet, aber ich versuche hier sprachlich irgendwie aufzufangen, was
und
da
das
los
ist ja Paris, muss man noch dazu sagen.
Ja, das kommt dazu, genau. Nun habe ich mich gefragt, was der Verlag Grasset nun eigentlich konkret für ein Profil hat, ne? Weil er gehört zu dieser Gruppe und dieser Typ, der ist unumstritten rechts, aber was ist das denn für ein Verlag? Du kennst dich da besser aus, aber ich habe es nochmal mitgebracht. Also, Bolloré und sein Imperium sind für aggressive Übernahmestrategien bekannt und auch wir kennen ja hier das Prinzip von Verlagsübernahmen und dann werden quasi unter einem Dach verschiedene Verlagsprofile mitfinanziert. Das sagt jetzt erstmal noch nicht so viel aus über deren Inhalte. Naiv gefragt, sind diese Verlage jetzt alle rechts oder was ist da eigentlich los? Bei Grasset werden AutorInnen wie Virginie Despentes, ja, Emmanuel Carrère, Jean Didion und Umberto Eco veröffentlicht, also im Original oder in der Übersetzung. Und neben Belletristik erscheinen da auch Essays von Philosophinnen und vieles mehr. Und neben Gallimard, also Sansals früherem Verlag, und dem Verlag Le Seuil, gilt Grasset als einer der wichtigsten Verlage Frankreichs. Es gibt so diese Dreifaltigkeit, du weißt das sicherlich, du bist großer Frankreich-Fan und viel, viel öfter dort als ich. Vor allem öfter, ich war einmal da, aber gut.
Aber
wir
das
sind ja Europäer,
halt,
ne?
Ja, und das macht es mir ja auch leichter, weißt du, da muss ich nur zweimal hingehen und schon war ich öfter als du da.
Und dann klingt das gleich so kosmopolitisch. Okay, sagen sie und sitzen in Leipzig. Jetzt ist es aber natürlich auch irgendwie mir nicht ganz klar gewesen, wie kommt es denn jetzt, dass Grasset Teil des Imperiums eines rechten Milliardärs ist, wenn das wirklich diese Form des Profils hat. Es ist ein sehr renommierter Verlag, da sind sehr viele PreisträgerInnen unter Vertrag und das kommt eben jetzt so. Also, pass auf, seit 1954 ist Grasset Teil eines größeren Unternehmens, nämlich eben Achet, dieser Gruppe, die ich eingangs erwähnt hatte. Achet wiederum ist Teil des Lagardère-Konzerns und Bolloré hat 2023 Lagardère übernommen. Es ist also ein bisschen kompliziert und es ist wie so eine Kiste, in der noch eine Kiste ist und noch eine Kiste und noch eine Kiste und noch eine Kiste und in der letzten Kiste sitzt Bolloré und lacht sich ins Fäustchen. So, ich glaube, auf eins können wir uns einigen. Es führt nur zu Problemen, wenn Menschen mit rechter Gesinnung und viel Geld so viel Macht besitzen, dass sie ganze Verlagsgruppen übernehmen können und somit mehr und mehr Einfluss auf die Medienlandschaft gewinnen. Und wohlwollend betrachtet könnte man jetzt fragen, wie viel von der rechten Ideologie eines Bolloré dann am Ende in den einzelnen Verlagen landet. Aber dazu kommen wir jetzt, denn die, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, die Ereignisse überschlagen sich. Denn Sansal ist quasi auch schon vor seiner Inhaftierung und seiner Freilassung mit rechtspopulistischen Äußerungen aufgefallen hin und wieder und hatte die oft in Sendern geäußert und die wurden oft in Sendern ausgestrahlt, die ebenfalls zum Imperium von Bolloré gehören. Aussagen, die ich jetzt mal zusammenfasse unter dem Schlagwort pauschalisierende Islamkritik und Kritik an Frankreichs politischer Linken. Insgesamt werten viele den Verlagswechsel deshalb als politisches Statement. Und jetzt kommt's, das habe ich gestern Abend noch im Bett gelesen und muss deswegen hier mal aus meinem Handy zusammenfassen. Der Deutschlandfunk hat gestern berichtet, dass jetzt 115 Autoren den französischen Verlag Grasset verlassen wollen. Und da merkt man eben auch, das ist nicht nur irgendein Geldgeber, sondern das ist eine strategische Entscheidung, diese Verlage zu übernehmen und dann eben auch vielleicht mit so einem gerade ein bisschen wankelmütigen, so würde ich es mal beschreiben, Autor am Ende seiner großen Schaffenszeit da nochmal irgendwie als Verlängerung diese ganze propagandistische Sache irgendwie unters Volk zu bringen. Mit dieser Ankündigung, den Verlag zu verlassen, protestieren sie in erster Linie gegen die Entlassung des Geschäftsführers Olivier Nourrat und die Machtübernahme durch diesen ultrakonservativen / rechten Milliardär und Eigentümer Bolloré. Und da gehören jetzt eben die vorhin schon genannte, du darfst es diesmal sagen,
Virginie Despentes,
genau, und viele andere dazu. Der Eigentümer bzw. Geschäftsführer hat eben mehr als ein Vierteljahrhundert lang an der Spitze von Grasset gestanden und da stand es auch nochmal in Zahlen übersetzt, was du vorhin gesagt hast zur Einordnung. Die Autorinnen des Verlags sind mit insgesamt 17 Goncourt-Preisen ausgezeichnet worden. Also das sind schon echt, also es sind extrem wichtige Verlage, um die es hier geht und ich finde diese Entwicklung ziemlich interessant und ich würde auch mal zur Diskussion stellen, da kannst du gleich gerne was dazu sagen, wie naiv man tatsächlich oder beziehungsweise ob man noch von Naivität sprechen kann, wenn ein so Intellektueller wie Boualem Sansal sich da vor den Karren spannen lässt.
Ich glaube halt, das ist aus seiner Sicht nicht so, ne? Also du hattest auf diese Äußerungen rekurriert, die er gemacht hat, die so pauschalisierend waren zum Islam und so weiter. Und ich glaube und auch auf seine Kritik angesichts der Linken. Und das erinnert mich an so, sage ich mal, einige andere ältere französische Herren im Literatur- und Philosophiebetrieb.
Die gibt es auch in Deutschland.
Die sich, genau, aber jetzt auch so Welbeck oder sowas, ne, die auch so sich einen großen Spaß daraus machen oder so ein bisschen in dieser Position bequem gemacht haben von, ja, wir denken frei, wir denken sozusagen so, wie es eigentlich mal die Werte waren in Frankreich, so eine absolute liberale Haltung gegenüber den Dingen. Und wir gucken es uns alles an, wie es ist. Und die Linken, die sind da mit ihren ganzen Debatten und dann macht man sich so ein bisschen lustig und erhebt sich. Aber man, genau, also es wird dann halt sozusagen im Endeffekt kommen dann sehr viele rechte Aussagen dabei rum und sehr viele rechte Haltungen sozusagen. Und wird aber sozusagen vom Selbstverständnis her, ist man eben nicht irgendwie jetzt Vorkämpfer der Rechten, sondern vom Selbstverständnis her vertritt man das eigentliche, die eigentlichen Werte sozusagen, geistigen Werte Frankreichs. Und deswegen glaube ich schon, dass er da überhaupt gar nicht so ein großes Problem damit hat, sondern dass er sozusagen diesen großen Verlag sieht, dieses Angebot, die Wertschätzung. Und das hast du ja irgendwie bei einigen leider, dass die, wenn die so ein bisschen älter werden, dass dann so ein bisschen, also dass die so teilweise so von rechten Verlagen oder in rechten Sendungen, wie du schon gesagt hast, so hofiert werden.
Ja.
Und dass dann die Eitelkeit auch einfach eine große Rolle dabei spielt, zu sagen so, ey, ich werde hier eingeladen, mir wird der rote Teppich ausgerollt. Die Moderatoren und Moderatorinnen hängen mir an den Lippen, wenn ich irgendwas sage. Und dass das irgendwie auch seinen Teil dazu beiträgt, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich meine, er selbst hat ja auch gesagt, so beschwichtigend, ne, ein Verlagswechsel ist überhaupt kein großes Ding. Aber ich finde eben, dass das auch ein bisschen untergräbt, wie komplex der Sachverhalt ist, ne, den wir hier gerade auch so versucht haben aufzunehmen.
Genau, man kann es sozusagen so ein bisschen untergraben, indem man eben einfach auf diesen berühmten Namen verweist, indem man auf die Autoren, Autorinnen, also alleine von denen, die du vorgelesen hast, wenn ich sozusagen die Hintergründe nicht kennen würde, würde ich sagen, ja, ist doch ein super Verlag, gehen wir gerne hin.
Ja, ja, genau,
ne, so,
genau,
also
ja.
Wer will da nicht mit da drin stehen im Programm? Also ja, ich bin froh, dass du es mitgebracht hast, weil ich glaube, das gehört ja auch irgendwo dazu, diese Ambivalenzen, die es in diesem in und um diesen Fall gibt und übrigens auch schon gab, als er im Gefängnis saß.
Ja.
Nur die Einigkeit war ja, deswegen sollte trotzdem keiner im Gefängnis sitzen müssen, so, ne?
Genau.
Also, dass wir das hier nochmal haben.
Die helle Kammer. Josef, bevor wir in unser Thema einsteigen, möchte ich kurz darüber sprechen, dass wir jetzt beim Podcast zu dritt sind. Ich hoffe, wir sind so lange zu dritt und ich glaube, wir werden auch noch mehr. Also pass auf für alle, die gerade sich zurecht fragen, was redet die Frau? Im Fenster unserer Aufnahmesituation hat eine Taube ihr Nest gebaut. Zwischen diese Taubenabwehrstreben. Ist das der korrekte Begriff?
Bestimmt nicht, aber es klingt doch eigentlich ganz gut.
Alle wissen, was gemeint ist. Sie hat ihr Nest dort gebaut und sie gurt im Hintergrund zustimmend, wenn ich etwas sage. Und sie macht mich sehr, sehr glücklich und ich glaube, sie wird brüten. Und wir werden das natürlich hier
Wir werden das live verfolgen, ne? Live-Taubenberichterstattung.
Live-Bericht aus der Kinderstube der Literaturtaube. Die ist jetzt immer mit dabei. Wir reden heute über zwei Bücher, die wir beide extrem beeindruckend fanden. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen.
Ja, sogar drei.
Das
Weil ich habe ja so das Bündel. Aber
das
ja.
Das Bündel dabei, genau.
Genau.
Ich steige mal einfach ein und wir reden los. Ich möchte heute mit dir über Trotzdem zu Hause von Tupoka Oget sprechen. Du hast die Tagebücher von Brigitte Reimann gelesen, unter anderem. Und ich glaube, der Schreibanlass ist jeweils ein anderer. Und wir werden uns das gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Oget beginnt zu schreiben, weil ihre Mutter an Krebs erkrankt ist und sie das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren. Ein schwerer, aber guter Anlass. Das Leben, was zu diesem Zeitpunkt hinter ihr liegt, sie ist da circa Mitte 40 jetzt, als dieses Buch gerade erscheint, Schreiben zu rekapitulieren. Und ich bitte dich einmal, uns von Seite 10 vorzulesen.
Mein innerer Anker ist ins Wanken geraten. Ich versuche, dem Gefühl des Kontrollverlusts etwas entgegenzusetzen. Ich schließe mehr als 5 neue Versicherungen ab und merke, das hilft nur bedingt und eigentlich gar nicht. Deshalb beginne ich zu schreiben. So wie ich es bereits mein Leben lang mache, wenn alles um mich herum zu zerbrechen droht. Dieses Buch zu schreiben ist das Schwierigste, was ich je getan habe. Mich verletzlich zu zeigen in einer Welt, die erbarmungslos sein kann, ist alles andere als einfach. Es kostet Kraft. Ich musste mich mit all den Dingen konfrontieren, die ich erlebt habe, die mir angetan wurden, die ich aushalten musste und die ich in der Konsequenz fein säuberlich weggepackt habe, in eine Schublade tief im Unterbewusstsein, wo sie verstaubten. Ich musste all diese Schubladen öffnen und mich den Inhalten stellen. Das sage ich nicht, um zu dramatisieren, sondern einfach, weil es stimmt.
So geht das Buch, das Memoir von Tupoka Oget los und der Anspruch ist ganz klar, hier wird ausgewählt aus einem Leben, einem auch sehr reichen Leben, also reich an Erfahrungen. Es wird geschildert und eingeordnet. Und damit sind wir in einem ganz klassischen Memoir und später habe ich aber noch ein paar, nicht nur Details für dich, sondern auch noch ein paar Infos dazu, warum ich finde, dass dieses Memoir auf sehr besondere Weise geschrieben ist. Aber vorher möchte ich mal von dir wissen, wie beginnt das denn bei Reimann? Wir haben hier ein Tagebuch, geht das einfach los?
Wir kommen schon zu unseren drei Punkten, oder? Und fangen mit Herkunft an.
Können wir machen.
Würde ich gerne machen. Und wir haben quasi gesagt, wir gucken uns diese beiden Frauen, die ihre Leben schildern, in unterschiedlichen Genres. Bei Reimann haben wir es mit Briefen an ihre Freundinnen zu tun, was die Jugendzeit angeht und dann später die Tagebücher. Wir haben gesagt, wir nehmen uns drei Schlagworte. Herkunft, Ambition und Emanzipation. Und Reimann beginnt, also ich würde jetzt sozusagen mal zu Reimanns Lebensanfang kommen. Das Tagebuch steigt tatsächlich mittendrin an und es ist so, dass sie ihre frühen Tagebücher verbrannt hat, das auch später bereut hat. Und dann hat sie wieder Tagebuch angefangen zu schreiben in den 50er Jahren. Und die Zeit, und da steigen, also die Tagebücher, die jetzt veröffentlicht wurden, ich glaube, das war vorletztes Jahr, ich bedauere nichts, sind die gesammelten Tagebücher, die wurden vorher einzeln veröffentlicht und dann jetzt halt zusammengefasst. Und die sind, soweit ich das weiß, auch zu Lebzeiten nie erschienen, weil sie da sehr offen über das System auch schreibt, in dem sie lebt. Aber lass mich dir mal Brigitte Reimann ein bisschen vorstellen, familiär. Wir sind im Schlagwort Herkunft und Brigitte Reimann kommt aus Burg bei Magdeburg. Wusste ich nicht, dass das ein Ding ist, aber
ja,
ist ein
da
Ding.
Da fährt man immer, also das merkt man, wenn man mit der Regio oder lang fährt. Ja, es ist extrem verwirrend.
Okay, und zwar liegt das 25 Kilometer nordöstlich der sächsisch-anhaltischen Landeshauptstadt, Magdeburg eben. Und Berlin ist ungefähr so 100 Kilometer entfernt. Und die Bevölkerung in den 50er Jahren, habe ich mal nachgeguckt, also als Reimanns Tagebuch beginnt, liegt bei etwas über 30.000 Menschen. Das heißt, so ein bisschen Kleinstadt-Flair halt mit der Anbindung an Magdeburg.
Die, was ja auch eine blühende Metropole ist.
Was eine Elbmetropole ist. Ja. Also, die Eltern heißen Willi und Elisabeth Reimann und Brigitte Reimann hat Geschwister, Ludwig, geboren 1934, Ulrich, geboren 1941 und Dorothea, geboren 1943. Besonders der Bruder Ludwig, auch Lutz genannt, der 1960 in den Westen floh, spielt eine große Rolle im Leben von Brigitte Reimann. Sie schreibt später ihren Roman Die Geschwister und da spielt es eine große Rolle und dass er eben gegangen ist und auch dann die Meinung sozusagen, die eher westliche Meinung übernimmt über den Osten und über die DDR, führt auch zu tiefen Zerwürfnissen zwischen den beiden. Aber eigentlich haben die so eine total enge Beziehung zueinander und leiden dann beide so ein bisschen in ihren ideologischen Lagern so. Genau, und Brigitte Reimann wurde am 21. Juli 1933 geboren und war das älteste der vier Kinder, der vier Geschwister. Es ist eine sehr enge Familie und die ersten Kindheitsjahre verlebt Brigitte Reimann im Nationalsozialismus. Als der Zweite Weltkrieg endet, ist sie 12 und vor allem in ihren Tagebüchern, also sozusagen als die Reflexion mit ein bisschen mehr Abstand noch geschieht, merkt man einen extremen Hass auf die Nazis. Also es gibt eine Stelle, da beschreibt sie zum Beispiel von so einer Kaffeefahrt, wo Leute aus dem Osten in ein Konzentrationslager fahren und sich die ganze Zeit nur über ihr Essen Gedanken machen und was es jetzt noch als nächstes zu sehen gibt. Und sie einfach innerlich so abgestoßen ist von diesen Deutschen und sich so schämt, ne? Und dieses Thema sozusagen nie wieder Nationalsozialismus, nie wieder so ein System, das ist bei ihr was ihr wirklich verinnerlicht ist. Und das erklärt auch ein bisschen, warum sie den Sozialismus als so eine große Alternative, warum diese Idee so eine große Wirkung auf sie hat. Also sie glaubt wirklich daran, dass es ein neues System geben muss, in dem die Menschen besser miteinander umgehen und sie glaubt auch daran, dass das der Sozialismus ist. Sie ist wirklich überzeugt davon und lebt aber gleichzeitig erstmal in ihrer Jugend eben unter den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges noch. Also die Situation ist dann ja nicht, also vieles ist zerstört, es gibt nicht so viel zu essen. Sie schreibt an ihre Freundin, also ich kann dir sagen, die Ernährung ist jetzt einfach furchtbar. Morgens bloß zwei Schnitten, mittags nicht genug essen, sodass man meistens gar nicht satt wird. Und dazu kommt in ihrem Fall auch, dass es nicht nur wenig zu essen gibt und viel zerstört ist, sondern auch, dass sie unter Kinderlähmung leidet. Einer Form, die, also später kann sie dann trotzdem gehen und so, aber sie liegt halt viel im Krankenhaus und schreibt dann an ihre Freundin auf eine Art, die ihr sehr eigen ist, nämlich mit durchaus Humor und so ein bisschen Pragmatismus. Du fragst, wie es mir gesundheitlich geht. Naja, so etwas unter Mittelbrillant. Ehrlich, ne? Es ist eine große Freude, sie zu lesen. Ihre Schulzeit fällt mit dem Aufbau des neuen Staates zusammen. Der Nationalsozialismus ist raus. Stattdessen wird jetzt Unterricht gemacht, der stark beeinflusst ist durch die SED, die von der Sowjetunion wiederum aufgebaut wurde. Und Reimann ist sehr früh talentiert als Schriftstellerin. Sie schreibt so Laienspiele fürs Theater, die dann auch schon Preise gewinnen und aufgeführt werden. Und naja, sie ist talentiert, sie kann gut reden und sie ist überzeugt vom Sozialismus oder möchte daran glauben. Das heißt, die ist relativ schnell in diesen ganzen Jugendorganisationen, die gegründet werden, unter anderem in der FDJ, hat alle möglichen Posten inne, die es dann da gibt und genau und arbeitet da eben. Und sie schreibt dann an ihre Freundin, schreibt sie dann immer wieder und versucht die Freundin dann auch vom Sozialismus gleich schon so mit voller, man merkt so richtig so diesen jugendlichen Überschwang, so wir machen hier, wir bauen hier was Neues auf und du darfst dir nichts erzählen lassen, was die dir da am besten erzählen und so, ne? Und hat dann aber immer auch diese Einschränkungen, wo man merkt, sie ist halt jetzt nicht so, sie ist halt komplett begeistert, aber nicht ein Betonkopf.
Ja.
Also, ne, sie lässt auch der Freundin, sagt sie immer wieder, ja, ist doch okay, dann hast du deine eigene Meinung, aber ich hab dich so lieb, lass uns miteinander reden und so weiter, ne. Also, das finde ich, ist wichtig zu erwähnen und sie schreibt an einer Stelle, aber wir stellen die Ostzone niemals als das Idealland hin. Nur das System, das Land, die Verfassung, die wir anstreben, ist ideal. Ich sage anstreben, denn erreicht haben wir es noch lange nicht. Und nach dem Abitur arbeitet sie eine Zeit lang als Lehrerin, nachdem eine Ausbildung als Theaterautorin in Weimar scheitert und ihr da irgendwie ihr nicht so gut geht, dann geht sie nach nach Magdeburg, wird Lehrerin und dann folgt ihr kurzes Erwachsenenleben als Schriftstellerin. Und ich würde das ganz kurz mal anhand von drei Orten noch erzählen, bevor wir dann weitergehen. Und zwar hat sie eigentlich im Grunde in drei Orten gelebt im Laufe ihres Lebens. Einmal in Hoyerswerda und da ist sie von Magdeburg hin im Jahr 1960 gezogen. Da sollte eine neue sozialistische Stadt gegründet werden. Sagt dir Hoyerswerda was? Also abseits des Namens sozusagen, dieses Projekt?
Naja, das Projekt so explizit nicht, aber so Hoyerswerda ist ja wirklich eine Stadt oder ein, ja, schon der Name ist mit vielem verbunden. Also auch mit dann, wann war denn das dann, die Übergriffe in Hoyerswerda? Das ist ja wirklich eine sehr bewegte Geschichte.
Genau, also es gab Braunkohle dort abzubauen und die DDR wollte da so eine sozialistische Planstadt entwerfen, drumherum sozusagen, so Siedlungen. Und das war alles relativ trist, aber es war halt sozusagen so ein Exempel dafür, was der Sozialismus jetzt aufbauen soll, so eine Beispielstadt irgendwie. Und insofern ist es auch nicht ganz unpassend, dass Brigitte Reimann da hinzieht.
Es gibt da ein tolles Buch, wenn ich kurz einhaken kann, Wir Kinder von Heu.
Genau.
Und das ist auch ganz interessant, weil diese Planstadt am Anfang das Nonplusultra ist und irgendwann entsteht aber auch organisch also die Stadt dann, ne, so eine richtige normale, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Stadt. Und wie irgendwann diese Leute in diesen Plattenbauten also sozusagen ganz anders bewertet werden und sich dann selbst auch ganz anders wahrnehmen und dann alle wollen dann in diese Stadt rein, in diese organischer gewachsene Stadt Hoyerswerda und nicht mehr in dieser Siedlung leben. Und das ist wirklich in diesem Buch ganz, ganz großartig beschrieben.
Und Brigitte Reimann ist sozusagen erst, denkt sie, oh schön, wir haben da jetzt eine Wohnung und alles sieht gut aus. Sie ist zunehmend wirklich angeödet und angeätzt von dieser Stadt und wie das Leben dort ist. Sie zieht dann von 1968 bis zu ihrem frühen Tod im Jahr 1973, lebt und arbeitet sie in Neubrandenburg in der Gartenstraße 6. Es ist tatsächlich so, dass eigentlich an fast allen ihren Interessen, es waren ja nicht viele, es inzwischen so Gedenkhäuser gibt oder Brigitte Reimann Literaturverein oder so untergebracht sind. Das heißt, da kann man sich auch mal ein bisschen umgucken. Dort entstand ihr bekanntester unvollendeter Roman, Franziska Lichter, linke Hand, genau. Und in Berlin ist sie dann gestorben. Am 20. Februar 1973. Das heißt, und das finde ich, ist in ihren Tagebüchern kommt das sehr raus, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, wir leben halt heute in so einer sehr globalen Zeit, ne? Und für sie ist, wenn sie zum Beispiel Menschen trifft, ist es immer die Frage, ist das ein Magdeburger, hat er so einen Magdeburger Dialekt oder hat er so nach einem anderen Ort, weißt du, ist das ein Berliner oder sowas? Und das ist für uns, habe ich dann so darüber nachgedacht, dass es für uns einfach nicht mehr so eine Riesenkategorie ist, sondern die Kategorie wäre eher, ist es ein Franzose oder ein Dings, weißt du?
Das spielt sich alles im Umkreis von so 100 Kilometern.
Genau.
Ab, ne?
Und dadurch, dass das die Mauer ja auch zu ist und sie macht zwar ein paar Mal Reisen nach Sibirien, aber also als mit einer Schriftstellerdelegation sozusagen, das gab es ja da schon. Aber so insgesamt ist es halt trotzdem so, dass das Leben sehr lokal gedacht wird und dass es auch sehr, auch wenn es um Literatur geht oder so, sehr lokal eben vernetzt und verbunden ist. Mhm. Aber dazu kommen wir noch. Wie ist es, was hast du für eine Herkunftsgeschichte?
Ja, wir sind jetzt natürlich hier schon einige Jahre nach dem Tod von Brigitte Reimann. Das heißt, während wir hier so eine frühe DDR erleben, erleben wir mit Tupoka Ogets Herkunftsgeschichte eine späte DDR und dann auch die Wende. Sie wird 1980 in Ostdeutschland als Tochter einer blonden, regimekritischen Thüringerin aus Gera und eines sehr begabten schwarzen Studenten aus Tansania geboren. Der ist gerade in Ostdeutschland, studiert Landwirtschaft, weil er ein tansanisches Stipendium wegen besonderer Leistungen bekommen hat. Dazu habe ich dir mal ein kleines Zitat mitgebracht. Ich liebe das bei diesen Büchern, wenn man die Leute, weil es ja eben tatsächlich hier um das eigene Erleben geht und wir ganz nah an den Autorinnen dran sind, mal reinhört. Meine Eltern werden ein Paar. Ein ganzes Stück aus Liebe, aber auch ein bisschen zum Trotz. Rebellierend gegen den strengen Vater, gegen konservative Normen und Erwartungen und vor allem gegen die für meine Mutter immer enger werdenden Mauern einer Diktatur. Sie sind ein auffälliges Paar in der DDR der 70er Jahre. Er, ein schwarzer Mann mit Afro, immer im weißen Hemd, mit Kragen und Anzughose, mit knapp 1,65 Metern eher klein. Sie, eine weiße Frau mit langen blonden Locken, unübersehbarer Brille, Latzhose und mit 1,80 eher groß. Sie treffen sich mit Freundinnen, gehen zusammen baden, nachdem mein Vater heimlich einen Kurs macht, um schwimmen zu lernen, und in die Oper. 2 Jahre später wird meine Mutter mit mir schwanger. Meine Großmutter ahnt es, bevor meine Mutter es weiß. Und sie beschreibt sehr, sehr vieles. Im Großen und Ganzen kann man das ein bisschen aufteilen in das, was außerhalb der Familie geschieht und das, was innerhalb der Familie geschieht. Denn es gibt einen großen sicheren Hafen in dieser ganzen Konstellation und in diesem sehr bewegten Leben. Und das ist erstmal vor allem die Mutter, aber auch die Großeltern. Wir kommen aber erstmal zum Drumherum. Sie schreibt über die Doppelmoral, mit der Studierende in die DDR geholt werden, aber dann möglichst wenig auffallen und schnell wieder verschwinden sollen und auch bitte keine Familie gründen sollen. Nach dem Studium wird also ihr Vater direkt ausgewiesen und jahrelang hat Huguette keinen oder nur kaum Kontakt zu ihm. Sie schreibt in ihren Memoir sehr pointiert und schafft es in ganz kurzen Passagen sehr schnell einzuordnen, von wo aus ihre eigene Lebensreise losgeht. Ich meine, wir haben es hier mit ganz unterschiedlichen Formen zu tun. Ne? Wir haben hier einmal das Leben, das hinter einem liegt. Das heißt, dass auch sehr lange in einem gearbeitet hat, über das man schon hinausgewachsen ist, dass man schon selber in vielfachen Reflexionen eingeordnet hat für sich und jetzt nochmal neu bewertet und schildert. Und wir haben hier mit den Briefen natürlich eine Unmittelbarkeit vorliegen, die es in diesem Buch so nicht gibt. Ich habe das Gefühl, hier geht es auch gar nicht so sehr um den langen Atem, sondern eher so ein bisschen um ein Flug durch die Zeilen. Das ist aber nicht gehetzt geschrieben, aber einfach sehr schnörkellos und klar und fokussiert. Abschweifungen gibt es nicht wirklich und ich glaube, hier geht es auch, oder ich merke darin eine Dringlichkeit, die hier einfach drin steckt und die sich vermittelt auch. Und beeindruckt hat mich daran auch, dass trotz dieser kurzen Kapitel der ganze Wahnsinn, der da irgendwie auch drin steckt und diesen hochkomplexen Strukturen verbildlicht werden können. Das Ganze passiert in so kleinen Anekdoten, die dann hinterher erst nochmal eingeordnet werden, aber die, und da sehe ich so ein großes literarisches Moment in diesem Buch, in so kleinen Anekdoten wird zusammengefasst, was symptomatisch ist für ein ganzes System. Und dadurch kannst du es dir total gut vorstellen und gleichzeitig ist dieses Abstraktionsvermögen wirklich bemerkenswert. Ich habe dir da eine Seite natürlich mitgebracht. Ich finde es immer gut, wenn man Anmerkungszettelchen in seinen Büchern hat und dann sind es so viele, dass es dir...
Ich wollte gerade sagen, ne? Bei dir ist das immer...
Ja, bei mir ist das immer sehr extrem. Ich muss die danach auch wieder rausnehmen, damit ich die wieder benutzen kann, sonst hätte ich einfach viel zu viel Verschleiß. Möchte ich dir kurz vorlesen. Genau. Da sitzt Huguette jetzt also in der Schule und erzählt der Geschichtslehrerin, dass ihre Großmutter Erika heißt. Und es geht hier nicht um die Großmutter aus Gera, sondern es geht um die Großmutter aus Tansania. Der Vorname meiner Großmutter löst oft ein ungläubiges Lachen aus. Ha! Zitat: Wie heißt denn eine Frau im tiefsten Afrika hinter den sieben Bergen Erika? Fragt meine Geschichtslehrerin in der 5. Klasse. Ja, Frau Richter, wie kommt das wohl? Und dann kommt natürlich eine Einordnung in dieses ganze Thema Ostafrika, Kolonialzeit und so weiter und dass eben dort die Menschen angefangen haben, entweder umbenannt zu werden oder sich deutsche Namen zu geben. Und ich muss es nicht übererklären, aber allein die Tatsache, dass die Geschichtslehrerin das fragt in der DDR, lässt schon wahnsinnig tief blicken. Und solche Momente gibt es viele. Und so ist Tupoka Huguette sehr früh gezwungen, für ihre Identität und ihre Herkunft ein Bild zu finden. Und für sie ist das das Bild einer Brücke, in deren Mitte sie steht. Und dieses Bild entsteht erstmal aus dem Gefühl einer Zerrissenheit und einer Form von wo gehöre ich hin, einer Frage. Und wir werden noch darüber sprechen, wie sie es schafft, aus dieser Zerrissenheit eine Stärke zu machen, beziehungsweise das Bild der Brücke und in dieser Mitte zu stehen, positiv zu wenden. Auch interessant ist, wie sie ihre Kindheit in der DDR beschreibt. Aus heutiger Perspektive natürlich eine extrem frühe Eingewöhnung und Eingewöhnung ist hier auch eher ein Euphemismus. Also wir sprechen hier von Kita, ne? Und dass die Kinder halt sehr früh dahin gekommen sind. Ich fand das total interessant, weil ich selber bin nach der Wende geboren, 3 Jahre nach der Wende geboren und habe aber das schon noch sehr erlebt, diese ganzen Vorstellungen davon, wie Kinder sich in die Gesellschaft einzugliedern haben. Kannst gleich mal sagen, ob dir das auch so geht, aber ich wurde mit 3 Monaten in die Kita gesteckt und war dann Vollzeit dort und so eine was wie eine Eingewöhnung gab es halt auch einfach nicht. Du wurdest hingebracht und dann wurde gesagt, ja, nimm und dann war man wieder weg.
Kannst du dich daran erinnern? Also sozusagen an diese Kita-Zeit als irgendwie einen, war das dann einfach so, dass es so war? Oder hast du da im Nachhinein sozusagen, dass es dir schon schlecht damit ging?
Also ich glaube, es spricht für sich, wenn ich jetzt sagen muss, dass ich einfach gar keine Erinnerungen habe an meine Zeit im Kindergarten.
Mhm.
Und ich glaube auch nicht, dass das alles schlecht war. Das will ich damit nicht sagen. Ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, das, was hier als typisch DDR geschildert wird von Tupoka Oget, das sind Sachen, die sich sehr stark in die Gesellschaft eingeschrieben haben und die eben einfach auch lange nach der Wende natürlich nicht von einem Tag auf den nächsten verschwinden.
Komplett.
Zumal ja auch die Leute in ihrem Job bleiben und so weiter, bis da mal Generationenwechsel stattfinden und so. Also was ich auch damit sagen will, ist, da werden sich auch viele wiedererkennen, die einfach jünger sind als Tupoka Oget und die im ehemaligen DDR geboren worden sind. Okay, aber ich musste vorhin auch an die Schule denken. Du hast ja auch von Brigitte Reimanns Schulzeit kurz berichtet und es gibt so eine tolle Anekdote bei Oget, wie sie in der ersten Klasse noch sich hinlegen dürfen, um Mittagsschlaf zu machen, und in der zweiten Klasse müssen sie dann mit dem Kopf auf den Tischen Mittagsschlaf machen. Überleg dir das wirklich, das ist so typisch DDR. Und dann erst eine halbe Stunde mit dem Kopf auf der linken Wange und dann müssen sie sich drehen, damit sie keine Nackenschmerzen bekommen, mit dem Kopf auf der rechten Wange. Und ich wirklich, mir ist das ja so vertraut durch meine Mutter, durch meine Großeltern, dieses ganze Reglementieren, und das wirkt natürlich auch in den Familien nach. Aber es ist schon auch, wenn man das liest, teilweise so absurd, dass es wirklich mich oft zum Lachen gereizt hat, weil, also wenn man das nicht erlebt hat, man kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen. Diese,
ja, wie hohl vieles von dem Zeug war, ne? Also
ja,
wirklich. Ja,
voll. Und wie auch zentral das ist, dass du dich in dieses Kollektive so einfügst. Und wir sehen das ja manchmal zum Beispiel aus China, ne? Bei so größeren offiziellen Veranstaltungen, wie synchron das alles immer so getaktet und organisiert ist. Und ich glaube, da kriegt man nochmal so eine Ahnung davon, wie ähnlich das zum Beispiel auch in der DDR gewesen ist, ohne dass ich das jetzt unmittelbar miteinander vergleichen will. Aber diese Fremdhaftigkeit, Fremdhaftigkeit? I don't know. Aber dieses Befremden, das man empfindet, wenn man diese Bilder sieht, also auf jeden Fall in den Schulen, war das dann eben auch so, wenn du nicht müde warst, hast du halt da eine halbe Stunde einfach mit dem Kopf auf den Tisch gehangen. Und
in die richtige Richtung.
Haben sich die Kinder wenigstens noch gelangweilt. gut. Es ist aber nun natürlich auch eine Besonderheit dieses Buches, dass es eine Doppelperspektive einnimmt, weil Tupoka Oget in der DDR nicht nur Kind war, sondern sie war eben auch ein schwarzes Kind. Und man muss das wissen, wenn man dieses Buch aufschlägt, dieses Kind wurde nicht geschont von seinen Mitmenschen. Es geht hier sehr früh sehr hart zu. Das liegt eben zum Teil an diesen Kollektivkonzepten der DDR, also die Härte, die in dieser Trennung besteht, dass man sich gleich einfügt, dass die Familie nicht so wichtig sein soll und so weiter und so fort. Das liegt aber natürlich zum größeren Teil auch an dem Rassismus, mit dem dieses Kind aufwachsen muss und der tagtäglich auf dieses Kind auch einwirkt. Und dann kommen noch ganz andere typische Themen, die ich von anderen Erzählungen, auch zum Beispiel von Brigitte Reimann, kenne aus der DDR. Das ist die Wohnungsnot und die Wohnungsbeschaffungsmaßnahmen durch diese Wohnblöcke zum Beispiel. Ich habe auch lange im Block gewohnt übrigens und verbinde damit immer so eine Gemütlichkeit. Ich weiß auch nicht, also da bin ich auf jeden Fall auch geprägt. Bei Tupoka Oget und ihrer Mutter ist es so, dass sie schließlich in eine Altbauwohnung im Leipziger Süden kommen und dort zusammen mit einer anderen Familie wohnen. Also die Wohnung ist quasi mittig getrennt und diese andere Familie muss durch deren Wohnbereich gehen, wenn sie die Haustür erreichen wollen. Also das ist schon auch wild. Trotzdem wird dieser Ort ihr Mikrokosmos, in dem Freiheitlichkeit und Pluralität herrschen. Es gibt also immer dieses bedrohliche Außen und ein sehr vertrautes, sicheres Innen, ein sicherer Hafen. Und ich hatte das jetzt schon mehrfach angedeutet, durch die Mutter kommt Oget halt auch aus einem Haushalt, der rebellisch ist, und die Mutter ist eine ganz zentrale Figur und auch eine sehr spannende, wie ich finde. Ich meine, man kann sich das vorstellen, wenn dir deine Mutter nahesteht und sie schwer erkrankt und du willst dein Leben aufschreiben, dass du auch milde auf diese Mutter schaust. Aber man kann dem Buch wirklich nicht vorwerfen, dass es irgendwie ja, irgendwelche Menschen schonen würde, um da so eine Lieblichkeit irgendwie herzustellen. Sie ist auch sehr differenziert in dem, was sie schildert. Die Mutter lebt nämlich irgendwann, das ist jetzt ein Beispiel dafür, mit einer Frau zusammen. Und man kann sich eben ausmalen, dass ein lesbisches Pärchen mit einem schwarzen Kind in der DDR im besten, schlechtesten Fall für Aufmerksamkeit, im schlimmsten Fall für Angriffe aller Art gesorgt hat. Und hier erzählt sie eben nicht nur davon, was sie so erlebt hat in diesem Zusammenhang und auch ohne die Eltern natürlich. Sie erzählt auch, dass sie sauer war auf ihre Mutter, weil sie sich einfach Normalität gewünscht hat. Nicht, weil diese Familie nicht normal war, das muss man, glaube ich, auch nochmal ganz klar betonen, sondern weil die Gesellschaft keine Situation ausgelassen hat, ihr das Gefühl zu geben, anders und falsch zu sein. Mit ihrer Hautfarbe, mit ihrer Familie. Und die Familie als solche war sehr stark und eng miteinander, ne? Also auch das hier wieder so einen, also wie das bedrohliche Außen die Leute dort auch zusammengeschweißt hat. Und ein Beispiel habe ich dir dafür noch mitgebracht, weil ich irgendwie wirklich auch schlucken musste, weil das viele Debatten auch berührt, die wir nach wie vor führen. Einmal ist Tupoka als Kind mit ihren Eltern auf Reisen. Also ich rede jetzt von der Mama und ihrer Freundin, ihrer Lebensgefährtin, und sie wollen dann in eine Therme gehen, ne, man sich frisch machen, mal ein bisschen ausspannen. Es ist Familientag in der Therme und die denken sich da, das passt ja perfekt, aber sie werden einfach nicht reingelassen. Und das Konzept Familie, wie sie es leben, ist halt nicht vorgesehen. Und ich musste in dieser Situation auch an diese Debatte denken. Es gibt ja mittlerweile zum Glück viele Kinderbücher, die auch so pluralistische Familienmodelle, Diversität aufzeigen. Und wie es ja oft immer noch so Leute gibt, die so sagen, ja, warum brauchen wir das? Das hat früher alles nicht gegeben. Was ist das für Propaganda und so weiter? Und ich mir halt immer denke, das hat es schon immer gegeben. Man muss das halt nur mehr verstecken. Und genau deswegen brauchen wir auch diese Bücher, weil das halt immer noch so ein Thema zu sein scheint für viele. Und hier hat man halt auch nochmal den, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Beweis, dass diese Bücher sich nicht irgendwas ausdenken. So nach dem Motto, oh, jetzt machen wir eine Familie, die ist aber ganz kurios. Da machen wir jetzt mal so und so und so. Das gibt es einfach. Das ist die Lebensrealität von Menschen. Und bei Tupoka Oget ist es innerhalb dieser Familie im Großen und Ganzen eine sehr, sehr schöne Lebensrealität. Und dann kommt aber immer wieder das Außen, dass da das Ganze erschwert. Sie schreibt in dem Buch auch ganz viel über Literatur und Musik, die sie geprägt haben. My Fair Lady zum Beispiel. Du kennst das sicherlich noch, die Geschichte der einfachen Blumenverkäuferin Eliza, die einen Sprachforscher in die High Society einführen will, indem er ihr Sprachunterricht gibt. Das hat sie sehr geprägt. Es gibt früh auch den Konflikt, wie in diesem, warte mal, wie nennt man das? Ist das eine Oper? Nee. Musical sagt man auch nicht. Wie heißt denn das? Weißt du, was ich meine?
Ja, Musiktheater.
Musiktheater, gut. Es gibt eben wie in diesem Musiktheater auch bei ihr früh den Konflikt zwischen dazugehören wollen, aber abgewiesen werden, es dann im Umkehrschluss doppelt beweisen zu wollen, aber dabei dann natürlich auch sich nicht selbst verlieren. Also es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, sich in dieser Gemengelage irgendwie einerseits treu zu sein und andererseits Anschluss zu finden. Und dieser Konflikt, der zieht sich auch durch das ganze Buch. Und bevor Oget dann tatsächlich zu sich selbst findet, passiert einiges. Ich will dir jetzt kurz nur das so ein bisschen aufzählen, wohin die Reise geht, weil ich glaube, das muss man irgendwie selbst lesen und das kann sie einfach oder braucht viele Seiten, um das zu schildern. Aber die gehen vor der Wende noch in den Westen, die Mutter und ihre Tochter. Es gibt dann eine 2 Jahre andauernde Missbrauchserfahrung. Oget wird Teil einer Kreuzberger Jugendbande aus Kids of Color. Es gibt eine Reise nach Tansania zum Vater und dort eine lebensbedrohliche Erkrankung. Es gibt so schöne Momente wie das Musical Sarafina, das nach Berlin kommt. Und in dem sich eine Gruppe südafrikanischer Kinder gegen das Apartheidssystem auflehnt und wo immer mehr Identifikationspotenziale, irgendwie Angebote geschaffen werden. Es gibt in all diesem Schmerz immer wieder auch Momente von Schönheit und Stärke und es zeigt eben auch, wie viel Kraft ein Mensch aufbringen kann. Denn, und auch das ist ja immer noch Teil dieser Herkunftsgeschichte, Oget wird vor ihr, bevor sie ihren Schulabschluss macht, schwanger. Und schließt dann unter diesen erschwerten Bedingungen die Schule trotzdem ab. Und all das mit dieser Vorgeschichte, die ich gerade angerissen habe und der Tatsache, dass sie dabei in einer gewalttätigen Beziehung steckt, an der sie fast zu zerbrechen droht. Und ich muss wirklich sagen, dass man dieses Memoir schwer verdaut. Das hat mich oder ja bewegt mich, seitdem ich es gelesen habe, und das ist schon jetzt ein paar Wochen her. Es ist auch Teil ihrer Emanzipation, sich diesen Geschichten zu stellen und sie aufzuschreiben. Und da komme ich vielleicht mal zu diesem großen Schlagwort, das wir auch für die heutige Folge uns noch gesetzt haben, der Emanzipation. Gerade diese wirklich schreckliche Beziehung zum Vater des ersten Kindes wird relativ schnell erzählt. Und das hat den Schmerz für mich dahinter gerade spürbar gemacht, weil es gibt einfach Dinge, die lassen sich wirklich schwer erzählen. Und das ist ja auch, gerade wenn du es nicht fiktionalisierst, einfach eine riesige Aufgabe, diese Türen aufzumachen. Ich musste auch an die schönste Version von Ruth Maria Thomas denken. Diese Bücher sind überhaupt nicht vergleichbar, aber sie transportieren einen Schmerz, ne? Einen Schmerz, der entsteht, wenn der Mensch, den du liebst, dich systematisch zerstört. Und auch wenn das hier ein relativ kleines Kapitel ist, hat es doch eine ganz schöne Strahlkraft. Gleichwohl dieses Buch natürlich von vielen schrecklichen Ereignissen und Erlebnissen handelt. Die Befreiung aus dieser Beziehung, das lese ich so, interpretiere ich als so eine Art Nullpunkt. Und sie findet dafür selbst auch immer wieder Bilder, die sie entwickelt aus den Songs und Gedichten, die sie hier auch zitiert in diesem Buch. Da gibt es das Bild des Wellensittichs zum Beispiel. Und das ist eben hier auch, ich zeige dir das einmal, das sind dann so Zitate, die immer groß zwischen den Kapiteln gesetzt sind. Gerhard Schöne hat das nämlich geschrieben, ist wahrscheinlich ein Song. Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein, denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie, und das passt in Spatzenhirne nicht hinein. Und es ist also immer wieder auch die Musik, die Tupoka Oget hilft, all diese Erlebnisse irgendwie zu verarbeiten. Und sie sagt später im Buch, egal wie viel man von der eigenen Geschichte verarbeitet, egal wie viel man sich damit auseinandersetzt und sich auch versucht, davon wegzuentwickeln, selbst wenn du diesen Käfig öffnest und als Wellensittich dann fliegst, und selbst wenn du auch die Art und Weise, wie die Spatzen mit dir umgehen, irgendwie verarbeiten kannst, der Käfig wird, weil er Teil deines Denkens und deiner Art zu leben war, immer Teil von dir bleiben. Und gleichzeitig ist auch eine große Stärke in diesem Text, dass sie ganz klar sagt, ich war auch schon mal ein Spatz. Also es ist auch kein Buch, das sich irgendwie frei macht von zum Beispiel Schuld. Ja, es erhebt keinen Anspruch, irgendwie hier eine Perspektive zu schildern, die nur darauf beruht, die Aspekte des eigenen Lebens zu schildern, in dem man zum Opfer gemacht wurde. Wie ist das denn bei Brigitte Reimann? Wie macht sie sich frei von diesem engen Korsett der DDR?
Also wenn wir zum Thema Emanzipation jetzt reden und quasi noch nicht über die Ambitionen reden, ich glaube, da kommen wir noch ein bisschen zu, ne, über die Karriere, dann kann man bei ihr sagen, das ist, glaube ich, so, das war für mich zumindest einer der Kernpunkte, wo ich relativ schnell dachte, wow, ist diese Frau besonders, so aus ihrer Zeit her gedacht. Und wenn man das sich so vergleicht, dann kann man sagen, diese Frau ist auf eine Weise kompromisslos, wenn es um ihr Liebesleben und um ihre Beziehungen zu Männern geht, und die wirklich auch heute noch kompromisslos wäre, weißt du? Also wo du nicht nur sagst sozusagen historisch, wow, für die Zeit, sondern es wäre einfach immer noch extrem, extrem radikal, würde ich so sagen, wenn man sie schreiben hört. Der typische Fall im Leben von Brigitte Reimann ist eigentlich mindestens ein Liebesdreieck, wenn nicht noch mit mehr, es kann auch mal ein Quartett sein und so. Also sie ist die Frau, zwischendurch gibt es, also drumherum stehen die Männer. Das geht in ihrer Jugend los, sie beschreibt da verschiedene, einmal schreibt sie, du, ich habe gerade vier Jungs, die stehen alle, also ich liebe die alle, die stehen auch alle auf mich, und ich mache jetzt immer so ein bisschen jedem ein bisschen Hoffnung, dass ich sozusagen das Ganze am Laufen halten kann, schreibt sie an ihre Freundin. Und an einer anderen Stelle schreibt sie über ihren Ehemann und dann einen anderen Mann, den sie kennenlernt. und eine Situation, wo die aufeinandertreffen. Das gibt es nämlich auch ständig in ihren Tagebüchern, dass diese Männer dann auch immer noch bei ihr zu Hause in der Wohnung aufeinandertreffen und sich aussprechen, während sie dabei ist.
Oh, ich erinnere mich daran.
Das ist so genial.
Das ist immer so eindrücklich geschildert auch. Ich habe diese Tagebücher wirklich vor Jahren gelesen. Das ist lange, lange her. Und da erinnere ich mich dran, dass sie dann auch immer in dieser winzigen Wohnung hocken, ne? Und
genau.
Dann auf der Couch und so. Das war sehr eindrücklich.
Und sich auch so, natürlich machte mir Günther Vorwürfe. Die Situation war ja auch sehr eindeutig. Georg beschwichtigte und bat um eine vernünftige Aussprache. So sprachen sie sich denn aus. Ich kann meine Gefühle nicht schildern. Hier der Mann, mit dem ich 2 Jahre lang gelebt hatte, dem ich vertraue wie keinem anderen. Dort der Mann, in den ich leidenschaftlich verliebt bin. Dennoch, ich genoss die Situation, so pervers das klingen mag. Und das meine ich, ne, diese Offenheit, die ist einfach so krass. Sie verliebt sich sehr schnell. Im Laufe ihrer 39 Lebensjahre hat sie ganze 4 Ehen, die direkt ineinander auch immer übergehen. Meistens gibt es auch in den Tagebüchern schon, den lernt den einen Mann kennen und dann irgendwann kommt es zur endgültigen Trennung, nachdem der andere Mann, der vorherige, schon lange gelitten hat sozusagen. Mhm. Und dann geht es auch direkt in die nächste Ehe. So, das ist wirklich eine Ehe an die andere. Und andererseits ist es ihr aber total wichtig, ihre innere Unabhängigkeit zu wahren. Und sie steuert halt total viel in diesen Ehen. Also sie schreibt an einer Stelle, und da ist ihr Selbstverständnis auch einfach wirklich interessant. Es ist gut, Macht zu fühlen über einen Mann, der sich hartnäckig wehrt gegen diese Macht, sie nicht anerkennt und sich ihr doch beugt. Zuweilen bin ich von einer Kaltschnäuzigkeit, die mir selbst bestürzend fremd erscheint. Da taucht so ein bisschen das auf, was auch immer wieder bei ihr auftaucht. Sie ist sehr schnell zu entbrennen, also sehr leidenschaftlich, also generell auch im Denken, wenn sie irgendwie Literatur toll findet oder und so weiter oder eben den Sozialismus. Aber sie ist schon auch, sie hat auch schon eine große Gabe zur Selbstreflexion und sie sieht es auch kritisch, wie sie mit anderen Menschen umgeht, ist aber gleichzeitig trotzdem nicht bereit, da als Frau sozusagen wegzugehen davon. Und das hat auch seine Gründe. Ich lese noch ein anderes Zitat vor. Vielleicht entsetzt mich deshalb jedes Mal wieder dieser Umschlag. Ein Mann, der mich eben noch als gleichberechtigten Kollegen behandelt, der mit mir gesprochen hat wie mit einem anderen Mann und meine Arbeit respektiert, entdeckt auf einmal meine Brust und meine Hüften. Die Schriftstellerin verwandelt sich für ihn, ist das Weibchen, das man besitzen will. Das ist, besessen werden von einem anderen, ihn zum Zeugen meiner Schwäche zu machen. Das hasse ich. Ich bin ein Mensch wie Sie, so gescheit und tüchtig und begabt wie Sie. Ich bin aber kein Objekt für Ihre Gelüste. Und das ist auch ein Grund, warum sie eben da wirklich sehr radikal dann die Männer auch wieder fallen lässt, wenn es ihr nicht passt oder sich einfach jemand anderen sucht oder einfach dann auch sagt, okay, ich bin hier nicht eingesperrt, dann gehe ich halt dahin und dann treffe ich halt wieder wen und verliebe mich dann wieder in den. Genau, hat aber auch zur Folge, du hattest das gesagt mit der frühen Geburt sozusagen, bei Reimann ist es so, die hat nie Kinder gehabt, aber sie hatte mehrere Abtreibungen im Laufe ihres Lebens und schreibt auch darüber sehr offen und die erste Abtreibung tatsächlich auch schon sehr früh in der Schulzeit und das waren einfach auch ziemlich krasse Schilderungen. Genau, und ich glaube generell beim Thema Kinder ist sie halt so hin und her gerissen, weil wenn zum Beispiel ihre Schwester ein Kind bekommt, wünscht sie sich irgendwie auch so ein kleines Kind. Also sie ist jetzt nicht eine Frau, die so sagt, okay, ich wollte eh nie Kinder und deswegen sind die Abtreibungen, mache ich die einfach, sondern es ist eher so, sie möchte einfach nicht die Freiheit aufgeben, die sie hat und entscheidet sich deshalb immer wieder gegen die Kinder.
Ja, zumal Freiheit in dem Zusammenhang ja auch so fragil ist, ne? Also wenn man sich so ihre Lebensrealität anschaut.
Genau, und ich würde nochmal ein Zitat dazu auch zu diesem Komplex vorlesen, weil sie selbst die Sachen auch, sie hat ein extremes Talent dafür, die Sachen auf den Punkt zu bringen irgendwie und auch sehr, um englisches Wort zu beschreiben, entertaining zu schreiben, auch wenn das jetzt vielleicht nicht zu dieser Abtreibungsstelle passt, aber es ist so, dass man 500 Seiten Tagebuch einfach wegliest wie nichts und diese Briefe genauso, diese 200 Seiten. Aber kommen wir zu diesem Abtreibungsthema zurück und zur Frage, ob sie ein Kind will oder nicht. Ich glaube, ich bekomme ein Kind. Ich bin ganz verzweifelt. Manchmal fange ich an zu weinen. Ich will arbeiten und nicht Mütterglück spielen. Daniel ist traurig, weil ich das Kind nicht behalten will. Aber wahrscheinlich wird mir ja gar nichts anderes übrig bleiben. Deshalb wage ich dieses Etwas auch nicht zu hassen oder zu verfluchen. Denn wenn es wirklich geboren werden sollte, würde ich den Hass von damals bitter bereuen. Ich bin auch abergläubisch. Daniel malt sich schon aus, wie herrlich es sein wird und wie süß ich mit meinem großen Bauch aussehen werde. Aber ich finde es gar nicht süß, sondern ziemlich eklig. Und das ist einfach so, diese Hin- und Hergerissenheit, die sie immer wieder hat, die beschreibt sie und ist aber gleichzeitig, muss also ihr Körper muss einfach unglaublich viel ertragen bei diesen Abtreibungen, ne? Die erste Abtreibung, die sie vornehmen lässt, die macht sie, glaube ich, selber und muss dann ins Krankenhaus, weil sie irgendwie mit einer Flasche versucht hat, das zu machen. Und das ist halt mit bösen Folgen. Wir kennen das auch in vieler Literatur, die wir schon besprochen haben. Und dann bei Anja No gibt es eine Abtreibung, ja, die so beschrieben wird und so, ne? Also wo sozusagen die Illegalität oder zumindest, dass es jetzt nicht so selbstverständlich ist und dass selbst in einem System wie in der DDR, wo das leichter möglich war als im Westen, es trotzdem so ist, dass damit eine moralische Verfehlung, also sozusagen eine moralische Kritik verbunden ist, so nach dem Motto. Und dann auch dieses Verständnis von, okay, dann kann die Frau aber auch ein bisschen dafür leiden, so. Dass diese Erfahrung muss halt Brigitte Reimann machen und sie muss körperlich wirklich einiges einstecken.
Ich finde es auch erstaunlich, wie ja hier jetzt wieder so ein Heilraum auch aufgeht, in dem wir noch viele andere Bücher, ne, einstellen konnten. Nicht nur diese beiden, aber auch bei Tuboka Oget ist der Körper so ein ganz, oder wird auch zu einem ganz zentralen Schwerpunkt gemacht, also auch von anderen. Ne? Da haben wir ja natürlich einmal diesen Aspekt, dass Tuboka Oget schwarz ist und deswegen wirklich immer damit auch direkt on first sight irgendwie assoziiert ist, was auch immer das bedeutet. Aber es gibt immer diese Projektionsfläche für andere, die andere sich einfach nehmen sozusagen. Und dann ist es auch so bei Oget, das beschreibt sie auch sehr ausführlich in einem eigenen Kapitel mit der Überschrift Verrat. Denn das Verhältnis, das Tuboka Oget zu ihrem Körper hat, wird auch erschwert, weil mit 11 Jahren, also wirklich als sie noch ein Kind ist, beginnen bei ihr Brüste zu wachsen. Und große Brüste zu wachsen. Und du kannst dir jetzt vorstellen, wie schlimm das für dieses Kind ist, dass all die Erwachsenen, mit denen sie zu tun hatte, mit denen sie auch so ein freundschaftliches Verhältnis hatte, also ich rede jetzt von Männern, dass die sie plötzlich anders anschauen. Und es war wirklich beim Lesen so unglaublich ekelhaft. Und wie viel also auf diesen Körper schon abgeladen wird, dann diese Schwangerschaft in jungen Jahren. Und auch diese Gewalt in der Beziehung und so weiter und auch die Grenzüberschreitung und die verbale und physische Gewalt, die oft von außen kommt, von Rassisten. Und das ist wirklich schwer auszuhalten. Und ich finde ganz interessant, hier mal nochmal die beiden Bücher trotzdem auch dahingehend zu unterscheiden, dass wir bei Oget ein Buch haben, was wirklich berührt, weil sie es trotzdem auch sehr sachlich und nüchtern schildert. Also diese ganzen schlimmen Dinge, die da passieren, die werden auf eine Art und Weise erzählt, dass ich mir die Haare aufstellen irgendwie tatsächlich, obwohl selber diese Erzählstimme ziemlich ruhig bleibt. Und hier bei Reimann lese ich ganz viel auch von diesem sehr untergründigen Humor, der ja auch eine Strategie ist, den tatsächlichen Schmerz irgendwie erträglich zu machen und auch eine literarische Strategie, die sie hier anwendet, gerade auch wenn sie vielleicht nicht für sich selbst schreibt, sondern Briefe schreibt.
Und auch, ich glaube auch, sie hat einfach eine laute literarische Stimme, auch eine distinkte literarische Stimme. Und ich glaube, welche Unterscheidung wir auch machen müssen vielleicht so ein bisschen ist, dass Reimann eben, wie gesagt, in einem System aufwächst, was ihr viele Schwierigkeiten bereitet. Auch diese Abtreibung bereiten ihr Schwierigkeiten, aber sie hat auch von vornherein irgendwie auch eine Unterstützung. Sie hat eine Familie, auf die sie zurückkommen kann. Sie hat einen Staat, der lange sozusagen, mit dem sie lange d'accord ist, und in dem sie auch gefeiert wird. Sie ist in der Zeitung, es gibt Leute, die sie auf der Straße erkennen. Und dadurch hat sie auch eine andere Position, sich zu wehren und zur Wehr zu setzen. Das heißt, wenn sie irgendeinen Mann auf einer Schriftstellertagung trifft und der dann anfängt, so mit ihr umzugehen, dann stellt die den auch vor allen anderen bloß.
Ja, du hast viel mehr entgegenzusetzen, ja.
Genau, und sie hat auch einen inneren und dann auch dadurch vielleicht so ein bisschen durch diese Familie und so eine innere Festigkeit sozusagen, die, das ist ja wirklich auch so ein bisschen, also die, der ist es ja egal, also die geht raus und haut einfach raus, so, ne?
Und das ist ganz interessant, weil wir hatten über diese drei, in der Vorbereitung über diese drei Schlagworte Herkunft, Emanzipation und Ambition gesprochen und für mich musste in der Nacherzählung oder in dem Einblick, das ich in dieses Buch geben will, die Emanzipation zuerst kommen. Weil in dieser Geschichte, in Tuboka Ogets Lebensgeschichte, ist Emanzipation zwar unentwegt ein Teil gewesen, aber man merkt diesem Buch auch an, wie schwer es ihr gemacht wurde, sich zu emanzipieren. Also weil es ist eben wirklich die Frage, wie viele sichere Häfen hast du? Womit identifizierst du dich? Gibt es genug, mit dem du dich identifizieren kannst? Oder wirst du immer wieder weggestoßen und anders gemacht? Und bevor Tupoka Oget sich dann endgültig emanzipieren konnte, ist halt sehr viel Schlimmes passiert. Und ich habe den Eindruck, bei Brigitte Reimann ist auch die Ausgangslage einfach insofern eine andere, als dass ihre Emanzipation sozusagen ihren Alltag schon sehr früh mitbestimmt. Sie ist nicht sonderlich alt geworden. Und es läuft quasi alles ein bisschen paralleler ab, weil sie eben auch mehr hatte, was sie diesen ganzen Schwierigkeiten entgegensetzt.
Sie ist sozusagen, sie beginnt quasi schon als junges Schulmädchen zu sagen, diese Gesellschaft so hier, wie das mit den Frauen läuft, so mache ich das nicht. Mhm. Ich mache mir mein eigenes und zieht das dann durch von Anfang an. Insofern ist das eine total richtige Beobachtung. Das ist ein anderer Entwicklungsprozess sozusagen bei ihr. Was ich noch sozusagen als Side-Note mit einbringen würde oder als kleine Notiz, weil man das, finde ich, einfach erwähnen muss, ist, dass auch für Brigitte Reimann schwarze Menschen eine Projektionsfläche sind. Das kommt im Tagebuch an ein, zwei Stellen vor. Sie benutzt auch das N-Wort, was, wie man sagen muss, zu der Zeit einfach noch komplett geläufig war. Ne? Also diese Debatten darüber.
Ja, das erlebt Tupoka Oget genau, dann auf der anderen Seite.
Genau, ja. Und das ist auch im Tagebuch mit drin. Also, und es gibt so ein, zwei Stellen quasi, wo es um schwarze Menschen geht. Es kommt einmal jemand zu Besuch, der einen Vortrag hält bei so einer Schriftstellertagung. Und der wird dann von ihr, aber nicht nur von ihr, auch von anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern so komplett zu so einem Objekt der Begierde. Also es wird so komplett sozusagen so, also ich kann mit dem Begriff positiver Rassismus nichts anfangen, das ist irgendwie so, aber es gibt halt so eine Objektifizierung auch in eine zwar vom Geist her, von der Grundhaltung her quasi nicht ablehnend oder feindselig, aber eben trotzdem ein, du bist ein anderer, du bist was,
ja.
Genau, du bist was Exotisches, so das gibt's und das gibt's auch in Bezug auf Homosexualität, also sie hat so einen Freund, wo sie sich die ganze Zeit fragt, ob der jetzt schwul ist oder nicht, irgendwann findet sie es dann raus und das ist auch so, dass sie quasi nicht diesen Freund deswegen jetzt ablehnt oder sowas. Aber man merkt in ihrer Sprache, in den Wörtern, die sie dafür verwendet, merkt man, okay, sie hat halt komplett quasi diese Bilder, diese Klischees ihrer Zeit im Kopf und verwendet die auch und denkt auch so, ne? Und
ja.
Ich finde, das ist ja auch verständlich, aber ich finde, es gehört halt dann auch dazu, wenn man über so ein Buch spricht, dass man auch diese Aspekte sozusagen mitträgt und miterzählt. Und kommen wir noch zu den Ambitionen?
Hey, darf ich da einhaken?
Ja,
ich
gerne.
Ich habe da nämlich was, weil das passt jetzt so perfekt. Ich meine, ich erzähle dir jetzt einfach mal was vom Danach, das im Buch keine große Rolle spielt, weil dieses Buch wird wirklich gefüllt damit zu diesem, wie ich wurde, wer ich bin, sozusagen. Aber es greift hier ganz schön ein in das, was wir gerade gesagt haben. Oget hatte als Kind mit ihren Großeltern immer mal Urlaub in so einem thüringischen Dorf gemacht, hatte dort auch als Kind irgendwie andere Kinder, mit denen sie dann umhergezogen ist. Aber sie schreibt auch, sie würde heute dort nicht mehr hingehen, da wählen 45% die AfD. Und sie hat sich ein Leben erkämpft als schwarze Frau, als junge Mutter und als Tochter einer Frau, der sie mit diesem Buch eben auch ein Stück weit Danke sagen will. Ich habe dir da nochmal ein kleines Zitat mitgebracht. Der Scheitelpunkt der Traglast auf der Mitte einer Brücke ist kein Ruhepunkt, sondern der Höhepunkt der Kraft und Konzentration. Statistisch gesehen der kritischste Bereich, der durch sorgfältige Berechnung und gezielte Materialwahl gesichert werden muss. Ich bin Tupoka, Tochter von Camilla aus Gera und Ambonesikwe aus Sange. Ich habe meine Heimat, mein Zuhause, genau in diesem Scheitelpunkt gefunden, in der Mitte. Der Ambivalenz, im Gegensatz, in der Widersprüchlichkeit. Ich habe dort für mich einen Raum gefunden, gefüllt mit der Existenz in der Ambiguität, der gleichzeitigen Wahrheiten, der Mehrdimensionalität und des Interpretationsspielraums. Ein Raum für die Komplexität des Menschseins, der Liebe und letztendlich auch der Versöhnung mit mir selbst und den anderen. Das ist doch etwas. Und Oget ist heute Beraterin für Rassismuskritik und Antirassismus, hat auch schon viele Bücher geschrieben, Dieses Buch ist jetzt ganz anders als ihre vorhergehenden, aber ein ganz wichtiges Buch. Und sie schafft mit diesem Memoir eben auch etwas, was ich für unsere Wahrnehmung von Trauma wichtig finde. Es ist eben in den seltensten Fällen ein einzelnes Ereignis, das beschreibt Huguette in dem Buch auch, das sich von vorne nach hinten erzählen lässt. Es ist ein andauernder Prozess, in den auch wieder Gewalt einbrechen kann und der dadurch wieder verlängert wird. Und diese Unberechenbarkeit nicht in eine lineare Form zu pressen, die dramaturgisch irgendwie Frieden schafft, sondern dieses emotionale Chaos in aller Fragmentiertheit irgendwie darzustellen, so wie es sich eben auch im Körper abgelagert hat, das ist, finde ich, sehr, sehr beeindruckend und zeigt eben auch, und hier verschränken sich diese Bücher eben auf so eine ganz ganz winzige, aber sehr, sehr wichtige Weise. Und das wurde mir an diesem Buch auch ganz, ganz klar. Also dieses Kind, das Ntupuka Huguette einst gewesen ist, das ist immer von Anfang an Aufmerksamkeit gewöhnt gewesen. Und zwar in den meisten Punkten im schlechtesten Sinne, weil die Leute extrem rassistisch agieren und daraus auch keinen Hehl machen. Aber allein zu hören, wie sie im besten Sinne einfach nur angestarrt wird, ohne dass die Leute auch einen bösartigen Gesichtsausdruck haben, hat mir nochmal gezeigt, dass es eben nicht so ist, dass in deinen Alltag in diesem Fall diese rassistischen Momente einbrechen und dann wieder verschwinden, sondern dass es einfach ein permanentes Hintergrundrauschen ist. Und das merkt man dann eben auch, wenn wir jetzt diesen Blick wieder zu Brigitte Reimann wenden, die sicherlich eben auch eine war, die niemanden angegriffen hat, aber für die eben auch immer noch es einen Grund zum Starren gab. Und es gibt für heute, also gibt es heute für Menschen in jeglicher Hinsicht sowieso immer noch, die sich davon nicht freimachen wollen. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr interessanter, winziger Punkt.
Ja, und die auch sozusagen auf eine andere Weise, aber fern von Rassismus, eben dieses schon sehr viel Aufmerksamkeit auch erfahren hat auf sich, auf ihre Person, einerseits für ihr Aussehen im positiven Sinne sozusagen oder für sie gar nicht so
positiver
Sinn.
Sexismus, oder?
Positiver Sexismus, aber du weißt, was ich meine.
Ja,
also sozusagen sie bekommt viel Komplimente und so, was sie ja durchaus auch genießt. Also es wäre ja jetzt irgendwie blödsinnig zu sagen, sie hätte sich jetzt die ganze Zeit beschwert, dass die Männer sie wollen. Also
sie
wollte es auch, genau. Insofern ist das für sie durchaus.
Doch, dieser Satz klingt so falsch, wenn man ihn rausstreicht. Bitte hört das hier nicht.
Nicht so rausgestrichen.
Nicht so rausgeschnitten.
Nicht
ja.
Als Zitat. Genau. Wir wollen bisschen über ihr Schreiben reden, weil das ist doch ein interessanter Aspekt, auch insofern, weil sie ja ihre Schriftstellerkarriere komplett unter DDR-Bedingungen begangen hat, sage ich mal, und das etwas ist, was wir jetzt noch nicht so häufig hier im Podcast hatten, und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als wir mit Jan Kulbrot da gesprochen haben bei unserer Live-Veranstaltung, da haben wir ihn auch gefragt gehabt, ob es denn nicht so ist, dass nach der Wende viel berechtigt gute Literatur DDR-Autoren, Autorinnen übergangen worden, weil man sozusagen überall den Westen drüber gestülpt hat. Und es hat mich damals so ein bisschen überrascht und inzwischen überrascht es mich nicht mehr, aber damals, dass er so gemeint hat, so, nee, viele von denen waren einfach, die haben dem Staat nach dem Mund geschrieben, so, ne? Und das ist ein Aspekt, ja. Der kommt jetzt bei Reimann nochmal vor. Ich habe gesagt, sie hatte groß Früherfolg schon als Schülerin. Sie wurde gefördert. Sie hat Preise gewonnen. Sie hat auch tatsächlich so mit die wichtigsten DDR-Preise alle gewonnen, Literaturpreise. Und hatte aber andererseits mit diesem System als Schriftstellerin eben verschiedentliche Probleme. Und über die würde ich jetzt sozusagen in Form von ein paar Punkten noch gerne reden wollen. Nämlich einmal soll nach Vorschrift geschrieben werden. Sie schreibt dazu: Wir müssen nur Acht geben, dass uns nicht Bürokraten die Idee verwässern, dass die Idee sauber bleibt und dass dem Menschen seine Grundrechte erhalten bleiben. Freiheit in jeder Hinsicht, Freiheit im Geist und im täglichen Leben, solange er nicht Krieg und Mord in irgendeiner Form propagiert. Das Problem ist, diese Freiheit, die sie da möchte und diese nicht verwässerten Ideen, das ist mit der DDR-Führung nicht zu machen. Und die DDR-Führung ist eben mehr als irgendwie eine abstrakte Regierung, sondern die kontrollieren die Verlage, die kontrollieren, welche Bücher rauskommen oder nicht. Auch dazu habe ich ein Zitat mitgebracht. Von meinen beiden ersten Büchern bin ich abgerückt. Ich habe sie verstoßen wie missratene Kinder. Zwei weitere sind mir abgelehnt. Die Denunziantin war konterrevolutionär. Das heißt, Klammer auf, ich bin ein halbes Jahr zu spät gekommen, nachdem das Schwein Ulbricht bereits einen wiederum neuen, schärferen Kurs eingeschlagen hatte. Und unterstützte angeblich, ich habe es mir schriftlich geben lassen, die Tendenzen der Leute, die die kapitalistische Ordnung bei uns wieder aufrichten wollen. Das zweite Joe und das Mädchen auf der Lotusblume kam ebenfalls zurück, etikettiert mit Bemerkungen wie dekadent, morbid, skurril etc. Ich hatte es mir nicht versagen können, in einem als Liebesgeschichte getarnten Buch politische oder allgemein weltanschauliche Ungezogenheiten zu begehen. Und da merkt man aber, wie krass, also selbst eine Schriftstellerin sozusagen, die anerkannt wird und die auch vom DDR-Regime immer mal wieder gerne als Aushängeschild genommen wird, als so eine junge Schriftstellerin, die gut aussieht und die deren Bücher sozusagen genau das verkörpern, welche von denen, die erschienen sind, die genau das verkörpern, was wir wollen und sowas.
Dann schreibt sie auch noch gut.
Und dann schreibt sie gut, aber dann schreibt sie sozusagen solche, also ne, und da kommen wir wieder zu dieser Betonköpfigkeit im DDR-System und diesem, was du auch vorhin gesagt hast, dass man sich manchmal einfach nur so denkt, das ist doch nicht euer Ernst, ne? Diesen Moment hat man sehr oft. Es wird aber auch wirklich unangenehm für die Leute. An einer anderen Stelle schreibt sie, ich habe mich exponiert, das ist wahr. Und ich habe in der Öffentlichkeit Dinge ausgesprochen, die andere nur denken. Es gibt schon einige Handhaben gegen mich. Und wenn die Stasi es darauf anlegt, kann sie mir Staatsverleumdung anhängen. Und dann ist es auch so, dass die Stasi halt zu ihr kommt und sie enorm unter Druck setzt. Ihr Freund kommt dann wegen einem Handgemenge ins Gefängnis. Und die Stasi sagt zu ihr so, wir können deinen Freund, also du kannst ihn besuchen, der kann eigentlich auch schon wieder raus. Wenn du uns deine Freunde, deine Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Freunde denunzierst sozusagen. Und wenn nicht, hast du halt keinen Kontakt zu deinem Mann und so, ne? Und das sind so Sachen, so Stellen, das ist wirklich so perfide und sie weigert sich dann, also sie macht es erst so mal ein, zwei oder so ein paar Tage, aber dann relativ schnell sagt sie so, nee, ich sag euch das nicht so, ne? Ich mach das einfach nicht. Also man merkt dann auch bei ihr, wie eben dieser Traum vom Sozialismus und der real existierende Sozialismus auf der anderen Seite, wie das eben in ihr selber immer weiter aufgeht und sie immer mehr verzweifelt an diesem System und auch unter den Bedingungen überhaupt noch irgendwie zu schreiben. Und was dazugehört zu diesem Schriftstellerleben, Schriftstellerinnenleben in der DDR, ist ein sehr stark kollektiv organisiertes Dasein. Das heißt, man muss sich immer auf so Autorinnen-Tagungen treffen. Da wird dann alles besprochen. Da werden dann die Texte sozusagen auf Parteilinie entweder gebracht eigentlich. Und das ist auch richtig krass. Das muss man sich mal vorstellen. Auch das beschreibt sie. Und auch da würde ich gerne ein Zitat mitbringen. Aber einfach die Grundsituation, da kommen dann teilweise Leute von der Partei und werfen dann, also verreißen dann quasi vor der versammelten Mannschaft das jeweilige Buch, was ihrer Meinung nach nicht auf Parteilinie ist. Ne? Und also Leute, die eigentlich teilweise von Literatur keine Ahnung haben, kommen dann und erzählen diesen Schriftstellern, die da sitzen und Schriftstellerinnen, wo Leute dazu gehören wie Strittmatter, wie Segers, ne? Also wirklich große Namen, große, und dann stellte sich da irgend so ein Parteiheini hin und sagt so, ja, also das Buch ist nicht auf Linie und so, und ich zitiere nochmal. Gestern hatten wir im Verband eine Aussprache mit der Staatssicherheit. Es war furchtbar.
Oh mein Gott, das klingt schon so.
Das ist Wahnsinn, ne? Ich hatte mich auf allerhand Unangenehmes vorbereitet. Aber das, was dann geschah, übertraf alle meine Vorstellungen. Der Leiter der Stasi, Oberst Knobbe, deckte mich mit einer Schimpfkanonade zu. Ich sei eine Agentin, ich arbeite für den Westen, ich habe den Skandal absichtlich angezettelt, um die Stasi in Verruf zu bringen. Und er hätte mich längst verhaftet und mir den Prozess gemacht, wenn er nicht die Schriftsteller als Zeugen laden müsste. Die hatten dann nämlich immer Angst, dass die anderen Schriftsteller irgendwas Blödes sagen fürs System. Und deswegen waren die da so in ihrer Bubble so relativ unberührt, die meisten. Aber das fand ich einfach schon sehr, sehr krass. Und was das zur Folge hat irgendwann, ist, man kann ja sozusagen, und das macht sie auch, sich darüber aufregen, die halt als Betonköpfe beschimpfen, und man kann dann auch sozusagen davon abrücken innerlich. Und all das ist bei ihr beschrieben. Es ist auch beschrieben, wie zum Beispiel Schriftsteller und Schriftstellerinnen wie Rainer Kunze oder Christa Wolf ihr am Anfang kritisch gegenüberstehen, weil sie so krass überzeugt ist von diesem Staat. Und dann aber, als sie merken, okay, die fängt jetzt an, auch nachzudenken darüber und sieht das nicht alles so positiv, sich ihr auch öffnen und da so eine Vertrautheit entsteht. Und was sie aber beschreibt, eben das Phänomen, was leider dann eben doch passiert bei aller Kritik oder so, wenn man in diesem Staat und in diesem System lebt, da kommen wir auch wieder ein bisschen zu diesem Fall, was du gesagt hast, dass man eben von seiner Umwelt krass geprägt wird und dass man sich diesen Dingen, die einem widerfahren, nicht so leicht entziehen kann einfach. Was wir bei all unseren Büchern vermissen, Gedanken, geistige Unabhängigkeit. Ich möchte lernen, unabhängig zu sein und mich auszudrücken, den verdammten inneren Zensor, den man uns so geschickt eingebaut hat, auszurotten. Also, ne, und das beschreibt sie und das kommt immer wieder, dass sie über was nachdenkt und dann immer wieder so diesen, quasi das, was Staatsräson ist, um den Begriff mal fälschlicherweise da reinzunehmen, aber das sozusagen dann immer wieder mitdenkt. So und dann eben da doch so krass geprägt ist. Insofern, denn ich wäre nicht gerne eine DDR-Schriftsteller oder Schriftstellerin geworden und bin froh, dass wir zwar in diesem Gebiet geboren wurden, aber danach.
Ja,
weil ich glaube.
Ja.
Ja, nee, ist so.
Ist so. Und ich bin froh, dass wir heute über zwei so beeindruckende Persönlichkeiten sprechen konnten und große Leseempfehlungen wieder aussprechen können hier.
Ja, lass uns noch einmal alle Bücher nennen, okay?
Ja. Das ist jetzt ein bisschen, hat jetzt sowas.
Sowas Literaturmäßiges, so aus dem Radio. Aber wir machen das jetzt mal, weil, und das möchte ich nochmal betonen am Ende, diese Bücher sind einfach fantastisch, ne? Also, das sind wirklich große Empfehlungen.
Also, heute haben wir uns beschäftigt mit Tupoka Oget, trotzdem zu Hause, einem Memoir, erschien beim Penguin Verlag.
Jetzt hätte ich ja fast gesagt, du sollst meine auch sagen, du machst das immer so schön. Okay, und mit zwei Büchern, die im Aufbau Verlag erschienen sind, Brigitte Reimann jeweils die Autorin, der erste Band, Aber wir schaffen es, verlass dich drauf, Briefe an eine Freundin im Westen, 200 Seiten und dieses Jahr erschienen. Und dann noch, ich bedauere nichts, mein Weg zur Schriftstellerin, die gesammelten Tagebücher. Das heißt, es gab in früheren Zeiten verschiedene Einzelversionen. Wenn man alles einfach haben will, dann einfach sich diesen schönen Band kaufen.
Und sie sehen auch fantastisch aus.
Wirklich. Was vom Tage
übrig blieb. Was vom Tage übrig blieb. So, wir wollen heute noch an eine andere beeindruckende Persönlichkeit erinnern. Wir befinden uns in Berlin der 20er Jahre, Josef, und ein dünner Mann in Lederjacke und eine Frau mit Grippe sitzen einander gegenüber. Er redet. Sie schweigt, das klingt wie so eine Black Story, was ist passiert?
Genau.
Er redet, sie schweigt, um ihre Stimme zu schonen. Sein Name wird später in aller Munde sein, ihre auch, eine Zeit lang. Doch wie viel sie wirklich geleistet hat, wird in Vergessenheit geraten oder uneinig diskutiert. Die Rede ist von Elisabeth Hauptmann, die später über sich selbst sagen wird, ich kam vom Lande und war sehr ungeschickt, aber manche Stellen, zu denen habe ich beigetragen. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Elisabeth Hauptmann wird 1879, und zwar am 20. Juni in Westfalen in Peckelsheim geboren, wächst aber bei ihrer Mutter in den USA auf und hat dort auch Hausunterricht, absolviert dann 1912 bis 1918 eine Ausbildung zur Lehrerin, und zwar in Zeitz, also sie ist dann wieder zurück, und arbeitete bis 1922 auch im Lehrerinnenberuf. Und dann eben die folgenreiche Begegnung in Berlin 1924, bei der sie Bertolt Brecht kennenlernt. Und er begeistert ist, dass sie so gut zuhören kann, was aber nur daran liegt, dass sie krank ist. Als sie sich von der Grippe erholt hat, beginnt dann ein echtes Gespräch und auch eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Und die hält an bis zu Brechts Tod. Brecht hat auch Elisabeth Hauptmann als Lektorin und Mitarbeiterin von seinem Verlag Kiepenheuer anstellen lassen. So eng haben die beiden von Beginn an zusammengearbeitet. Selbst dann, als der Vertrag mit Kiepenheuer 1927 ausläuft, spielt sie ihm Stoffe zu. Sie tauschen sich aus, schreiben und komponieren zusammen. Sie spricht ja auch sehr gut Englisch oder Amerikanisch und übersetzt deshalb viel, kann vieles entdecken, was andere noch nicht gelesen haben. Und sie beginnen eine Affäre. Das ist jetzt aber nicht die einzige Affäre. Brecht hat ungefähr drei Kinder von fünf Frauen, also so oder so ähnlich kann man das zusammenfassen. Und gleichwohl er die Frauen auch über die Bedeutung der jeweils anderen belügt, wissen alle um dieses offene Beziehungskonstrukt. Und auch Hauptmann geht eigene Beziehungen ein, ist auch mal verheiratet zwischendurch. Und die Frauen sind auch im Großen und Ganzen eher solidarisch miteinander. Ich habe hier so ein bisschen Reimann-Feelings in Ansätzen. Elisabeth Hauptmann schreibt unter dem Pseudonym Katrin Uchs Erzählungen, zum Beispiel Julia ohne Romeo, eine Polemik auf William Shakespeares sehr bekanntes Stück, in der eine romantische Liebe im vom Geld und Kalkül beherrschten Amerika zu Bruch geht. Andere Geschichten werden in Magazinen veröffentlicht, arbeiten sich an unbequemen Themen ab, Frauen in Armut, Zwangsprostitution. Und ihre Erzählung Bessie so und so, eine Geschichte von der Heilsarmee, die ist von 1928, die handelt von der Heilsarmee und schon dort tauchen wesentliche Motive für Brechts Stück Die heilige Johanna der Schlachthöfe auf, das im gleichen Jahr, das später erscheint, im gleichen Jahr wie diese Geschichte von Hauptmann erscheint aber die Drei-Groschen-Oper von Brecht, die den Inhalt und die Figuren aus der Bettleroper von John Gay adaptiert. Da hat Elisabeth Hauptmann also dieses Stück entdeckt und hat das übersetzt und den Inhalt dann an Brecht weitergegeben. Und das verhalf ihm zum Durchbruch. Weißt du noch was über die Drei-Groschen-Oper?
Mir fallen da vor allem einzelne Figuren ein, wie Mickey Messer, ne, und diese ganzen. Es gab auch von nicht so langer Zeit mal eine Verfilmung mit Lars Eidinger vom SWR. Die war auch ganz okay, würde ich sagen. Aber nicht genial.
Ja, aber ich finde, also was das ja auch zeigt, ist, dass diese ganzen und viele der Sachen, die Brecht gemacht hat oder die Brecht zugeschrieben werden, dass die eben so extrem eingegangen sind.
Ey, total.
Also auch diese Figuren, diese Songs teilweise, ne? Ja. Also auch wenn man dann nicht mehr alles zusammenkriegt, das hinterlässt einen Abdruck. Und darauf wollte ich hinaus. In der Literaturwissenschaft geht man mittlerweile davon aus, dass 80% der Drei-Groschen-Oper von Hauptmann stammen. Und sie hat aber insgesamt nur 12,5% der Tantiemen erhalten. Sie schreiben weiter kollektiv, aber sie hat sich nicht abhängig von ihm gemacht, schon gar nicht emotional. Unter ihrem Pseudonym Dorothy Lane kommt Happy End auf die Bühne, wird auch von Brecht inszeniert, aber von der Kritik als flache Kopie der Groschenoper eingeschätzt. Das ist auch ganz interessant. Und es gibt in der Literaturwissenschaft, da kann man sich aber mal individuell einarbeiten, grundsätzlich widerstreitende Positionen. Manche sagen, Brecht hat Elisabeth Hauptmann ausgenutzt. Andere sagen, auch zu Recht, dass natürlich in dieses Kollektiv noch ganz andere Menschen mitgewirkt haben und dass dieses gemeinsame Schreiben, gerade am Theater, was eine ganz andere Realität ist als jetzt das Schreiben von Romanen oder so. Und dass es einfach gar nicht so heruntergebrochen werden kann. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten muss sie fliehen als Kommunistin, wird von der Gestapo kurzzeitig aber verhaftet und nach dem Einsatz des US-Botschafters kann sie nach St. Louis zu ihrer Schwester fliehen. Und dorthin schickt Brecht ihr dann Stücke und Gedichte und sie antwortet. Das heißt, dieser Dialog, der 1924 begann, reißt da auch nicht ab. Sie schlägt sich in Amerika mit Gelegenheitsarbeiten durch, es geht ihr nicht sonderlich gut im Exil und dann kommt Brecht 1935 nach New York, um sein Stück Die Mutter aufzuführen. Hauptmann reist an und unterstützt die Inszenierung eben auch als Vermittlerin zwischen den Sprachen. Sie dolmetscht alles und geht dann nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Ost-Berlin. Brecht ist derweil zur sozialistischen Theatergröße erhoben worden und sie arbeitet als Dramaturgin am Berliner Ensemble und bekommt auf ausdrücklichen Willen Brechts hin einen Vertrag mit Suhrkamp über die Herausgabe von Brechts Gesamtwerk. Ein großer Vertrauensbeweis und auch eine große Herausforderung, denn sie hat die Gesamtausgabe sowohl in der BRD als auch in der DDR herausgegeben. Der Westen hat Brecht abgelehnt. Dort hat sie es trotzdem hinbekommen, diese Gesamtausgabe auf den Weg zu bringen und die DDR feiert ihn zwar, will aber unliebsame Stellen gern streichen, aber sie schafft es, die Werke herauszugeben und zwar in einer Ausgabe, dass heute noch Menschen beide Ausgaben haben oder diese DDR-Ausgabe sogar vorziehen, weil die irgendwie noch opulenter ist. Wir können sicherlich sagen heute, dass Elisabeth Hauptmann sehr klug war, aber sie war eben auch extrem bescheiden. Das zeigt sich schon an dem Zitat zu Anfang. Sie selbst hat auch nach Brechts Tod immer gesagt, dass sie für das, was sie getan hat, gut entlohnt worden ist und sich nicht übergangen fühlt. Das muss man auch ganz klar sagen. Und die beiden, die hat eben wirklich wahnsinnig viel verbunden. Unbestritten scheint mir trotzdem, dass sie mehr finanzielle und vor allem kulturelle Anerkennung verdient hätte. Manchmal, so schreibt sie das auch später, vergisst sie sogar selber ihren Namen auf finale Ankündigungen zu schreiben. Also die beiden schreiben Stücke und kurz vor knapp oder schon viel zu spät sollen irgendwelche Flyer rausgehen und die ist verantwortlich dafür und schreibt sich nicht drauf. Man kann das heute auch alles nicht mehr immer 100% rekonstruieren. Aber sie selbst sagt dann, dass das in der Eile dann manchmal auch einfach vergessen wurde. Und das passt auch für mich in dieses Bild, dass sie darauf gar nicht so viel Wert gelegt hat, ne, dass es für sie darauf gar nicht ankam. Über das Stück der Ja-Sager heißt es in den Anmerkungen der Brecht-Gesamtausgabe, dass er den Wortlaut beinahe im Ganzen von ihr übernommen habe. Und es gibt Songs wie den Alabama-Song aus Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, den hat sie geschrieben. Und diese Unterscheidungen oder Feinheiten wurden eigentlich nie irgendwo genauer zunächst benannt, sodass man heute immer noch sagt, wenn man über dieses Stück, über diesen Song spricht, dass man da von Brecht redet. Also einigen wir uns doch heute darauf, wer Bertolt Brecht sagt, muss auch und immer Elisabeth Hauptmann sagen. Sie starb am 20. April 1973 im Alter von 75 Jahren an Krebs und hatte bis zuletzt am Berliner Ensemble als Dramaturgin gearbeitet. Und ich freue mich echt extrem über diese Folge, bei der wir einfach auf drei Menschen anstoßen können. Auf Brigitte Reimann, auf unsere Elisabeth Hauptmann und auch auf Tupoka Oget. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.